Alle warten auf Weihnachten. Wer wartet auf Jesus? Diese zwei Sätze in unserem Schaukasten, die fordern in dieser Adventszeit nicht nur die Vorbeigehenden, falls sie sie lesen, auf zum Nachdenken, sondern auch uns Christen. Ich gehe davon aus, dass wir als Menschen, die eine Beziehung zu Jesus haben, alle sagen würden, ja, wir warten auf Jesus. Aber wie warten wir auf Jesus? Um ganz ehrlich zu sein, geduldiges Warten, das ist nicht wirklich meine Stärke. Und sehr wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige hier mit dieser Schwäche. Wir leben ja heute in einer sogenannten Instant-Kultur, in der alles sehr, sehr schnell gehen muss. Vom Essen über die Kommunikation, SMS, WhatsApp, iMessage, Twitter, Instagram, bis hin zum Fahren auf einer vierspurigen Autobahn. Wir wollen alle schnell unterwegs sein und ärgern uns über das langsame Internet. Geduldiges Warten ist eine unheimlich schwere Lektion. Und du kannst sehr viel über Geduld wissen. Du kannst auch eine coole Predigt darüber halten oder eine zum Thema hören, wie jetzt gerade. Und dann fährst du nach Hause. Und vor dir fährt ein Sonntagsfahrer. Und du kriegst so einen roten Kopf, dir platzt hier der Kragen und du vielleicht machst du Lichthupe, bist versucht, gefährlich zu überholen oder beginnst am Steuer zu monologisieren. Komm doch, lieber Mann, liebe Frau, unten rechts ist das Gaspedal, gib doch Stoff. Wir wollen endlich noch ankommen heute. Herr, gib mir Geduld, aber gib sie mir sofort. Kennt ihr das Gebet? Ich glaube, das ist das Gebet vieler westlicher Christen. Herr, ich brauche Geduld, aber gib sie mir jetzt sofort. Wir haben schon letzten Sonntag gehört in der Predigt, und auch jetzt hat der Michael in der Einleitung es wieder gesagt, wir sind Adventsmenschen, weil wir auf Jesus warten. Aber wie warten wir auf ihn? Vor allem dann, wenn das Leben schwierig wird, wenn der Druck und der Stress in der Arbeit oder auch in der Familie zunimmt und wir vielleicht auch noch irgendwie ungerecht behandelt werden, wenn Beziehungen uns Mühe machen, uns Menschen enttäuschen und uns verletzen. Können wir dann noch geduldig warten auf die Wiederkunft des Herrn und es nicht zulassen, dass diese schwierigen Umstände und diese schwierigen Menschen uns die Freude und den Frieden und den Mut und die Motivation auch zum Dienst und zum Leben in der Nachfolge rauben. Wir möchten heute an diesem dritten Advent 2019 in dieser Botschaft ein Wort Gottes betrachten, das uns ermutigen soll, geduldig auch in schwierigen, in spannungsgeladenen Situationen auf die Wiederkunft Jesu zu warten. In Jakobus 5, die Verse 7 bis 11, da geht es um dieses Thema, geduldiges Warten auf die Wiederkunft Jesu. Lasst uns die Verse lesen. Jakobus 5, Abvers 7. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in den Prüfungen standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Geduld. Das ist das Schlüsselwort in diesen Versen. Geduld beim Warten auf die Wiederkunft Jesu. Bist du ein geduldiger Mensch? Würden andere von dir sagen, dass du geduldig bist? Vielleicht deine Eltern oder deine Geschwister oder deine Ehefrau oder dein Ehemann oder deine Kinder? Würden sie dich als geduldig bezeichnen? Und vielleicht denkst du, eigentlich bin ich ziemlich geduldig. Aber was ist dann, wenn man dir wegnimmt, was dir so lieb ist? Zum Beispiel Zeit. Stell euch mal vor, ich würde jetzt hier predigen und predigen und 70 Minuten lang predigen. Ich bin so ziemlich sicher, so bei 50 Minuten, da würde ich ganz schön eure Geduld schon auf die Probe stellen. Und der eine und der andere würde dann so ostentativ so auf die Uhr schauen oder vielleicht auch auf dem Stuhl anfangen, sich hin und her zu bewegen. Und ein anderes Beispiel. Wie würdest du reagieren, wenn jemand dir dein Smartphone wegnehmen würde? Mit dem wäre deine Geduld sehr bald zu Ende. Es geht also hier um das Thema Geduld im Advent. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Das ist so eine Aufforderung des Apostel Jakobus an die Christen damals, die sicherlich durch eine sehr schwierige Zeit gingen, die auch ziemlich arm waren und durch die Bedrückung und Verfolgung manches Leid auch erdulden mussten, vielleicht gerade auch von Seiten der gottlosen Reichen, die er in den ersten Versen dieses Kapitels ernsthaft warnt und ihr selbstsüchtiges Verhalten verurteilt. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Das ist ein Themensatz. Haltet aus, bleibt dran, wartet geduldig. Und viermal gebraucht Jakobus in diesem Abschnitt das Wort Geduld, auf Griechisch makrothymia. Wir hören es schon heraus, das Wort makro bedeutet lang, groß, lang. Thymia heißt eigentlich wörtlich Gemüt und es bezeichnet vor allem die langmütige und demütige oder geduldige, liebevolle Haltung, die man gerade auch gegenüber anderen Menschen haben sollte. Jakobus erwähnt dann nachher das Wort auch standhaft in Vers 11 und er betont, so sagen es die Sprachwissenschaftler dann, mit diesem Wort eher das geduldige Ausharren in schwierigen oder in leidvollen Situationen. Also, im Umgang miteinander, mit Menschen brauchen wir Geduld. Und auch wenn die Umstände schwierig sind, da brauchen wir auch Geduld, während wir auf das Kommen Jesu warten. Und die Frage, die sich also hier stellt, ist, wie warten wir als Christen mit einer langmütigen und standhaften, liebevollen Haltung auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und was kann uns helfen, geduldig miteinander und mit anderen umzugehen und standhaft zu bleiben im Glauben, bis der Herr wiederkommt? 7 Aussagen, manche davon sogar im Imperativ, finden wir in diesem Text, die uns ermutigen können zum geduldigen Warten. Erstens, vertraut auf Gottes Terminkalender. Jesus hat uns gesagt, dass er wiederkommen wird, aber er hat uns nicht gesagt, wann genau das sein wird. Wisst ihr warum? Weil er selbst diesen Termin nicht wissen will. Nur der Vater kennt den Termin der Wiederkunft Jesu, Matthäus 24, 36. Wenn nicht einmal der Sohn einen Einfluss auf diesen Termin hat, wie viel weniger wir? Und das fordert unsere Geduld heraus. Mal andersrum gefragt, wann reagieren wir eigentlich ungeduldig? Ja, also Ungeduld kommt eigentlich dann auf, du sagst, wenn wir das Ende nicht kennen, nun offensichtlich, wir kennen es nicht, sie kommt dann auf, wenn ich nicht Herr einer Situation bin. Ihr kennt das doch aus dem eigenen Leben. Du willst schnell eine Datei herunterladen und dein Rechner, er lädt und lädt und lädt und lädt und du kommst, Kiste, los. Was ist das Problem gerade? Nun, du sitzt vor einer Maschine, die du in dem Moment nicht kontrollieren kannst. Du hast keinen Einfluss auf die Datenübertragungsgeschwindigkeit und das macht dich wütend. Das Problem der Ungeduld ist, dass man etwas eben in dem Moment nicht kontrollieren kann. Aber wenn du durch Gottes Gnade erkennst, da gibt es jemand, der Herr ist über alle Details deines Lebens und der hat wirklich alles in seiner Hand und ich ordne mich ihm unter und sage, Herr, bestimme du mein Leben. Moment lernst du Geduld und wirst geduldig. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Das ist ein Hinweis auf den Terminkalender Gottes. Er hat alles im Blick. Er hat einen Plan mit dieser Welt. Und der nächste, wichtigste Termin in Gottes Heilsplan ist die Wiederkunft Jesu. Vertrauen wir doch Gottes Terminkalender. Und wenn wir in unserem Alltagsleben mit vielen Dingen beschäftigt sind, schauen wir doch immer wieder mal aus dem Fenster und halten diese Wahrheit im Blickfeld. Da gibt es doch diesen Termin. Es gibt noch diesen Moment, wenn Jesus wiederkommt. Okay, vielleicht denkt jetzt jemand, das wissen wir. Das haben wir immer wieder gehört an Advent. Ich lese es auch in der Bibel, auch jetzt gerade. Jesus wird wiederkommen. Aber bitte nicht jetzt. So unterschiedlich wie Christen auch sind, so freuen wir uns auch unterschiedlich auf die Wiederkunft Jesu. Und ich kann mir vorstellen, wenn es jemandem gerade schlecht geht, jemand geht durch eine schwierige Zeit, bei dem ist die Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu viel ausgeprägter, viel stärker als bei denen, die sozusagen das das gute Leben hier genießen, bei denen alles glatt läuft und die sozusagen auf der Erfolgsspur sind. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass junge Leute denken, ach, eigentlich würde ich doch noch einiges erleben hier auf dieser Erde. Zum Beispiel heiraten, Ehe genießen. Ich will's mal sehen, wie das ist. Ich will noch dies und ich will noch jenes erleben. Und ich kann es sogar verstehen, wenn jemand sich mit dieser Wahrheit noch nicht so richtig anfreunden kann. Die ersten Christen, die haben natürlich immer wieder ausgerufen, Jesus, komm jetzt. Wir warten auf dich, komm bald. Und sie haben fest daran geglaubt, dass Jesus noch in ihrer Lebzeit wiederkommt. Und sie gingen durch eine schwierige Zeit. Da war Druck da, da war Verfolgung da, Leid. Und wisst ihr, ich rufe auch gerne, Maranatha, komm Jesus bald. Wenn ich niedergeschlagen bin und ausgelaugt und müde und mich traurig fühle, da fällt mir das gar nicht so schwer. Aber wenn es mir gut geht und wenn ich so meine Kinder anschaue und darüber nachdenke, dass sie ja noch sozusagen das Leben vor sich haben und dass sie vielleicht irgendwann mal heiraten werden und dann vielleicht auch noch Kinder bekommen und ja, irgendwie fällt es dann einem gar nicht so leicht zu rufen, ja, komme bald, Herr Jesus, ja, ich will das gar nicht mehr alles erleben. Ich kenne auch keiner, der sozusagen heiraten will und von der Hochzeit sagt, ja, Herr, komme jetzt, ich will die nicht heiraten, ich tue das ja nur, um dir zu gehorchen. Das ist gar nicht so einfach. Und da müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein. Und doch erkenne ich in dem Leben mit Jesus, dass es eigentlich nichts gibt, nichts Höheres und nichts Schöneres, was die Beziehung zu diesem Jesus wirklich übertreffen könnte. Jesus ist wirklich das Beste und er steht über allem. Und ich glaube, in dem Moment, wenn er wiederkommt, und vorher gibt es da noch so einen wahnsinnigen Schall der Posaune. Und du wirst diesen Schall hören, auch wenn du Kopfhörer auf hast. Wenn er wiederkommt, das wird das absolute Highlight meines Lebens sein. Es wird das Schönste sein. Auch wenn ich mir das noch gar nicht so richtig vorstellen kann und deshalb kann ich es auch nicht so erfühlen, wie es sein wird. Aber ich weiß, es wird das Beste sein, was ich je erlebt habe. Es wird gut sein. Jesus Christus wird wiederkommen und dann werden alle Knie sich beugen müssen vor ihm. Die einen, die Jesus kennen, die werden mit Freudentränen ihm zujubeln und die anderen, die werden Tränen der Trauer und der Angst und der verpassten Chance weinen, weil sie eine Ewigkeit getrennt von Gott sein werden in der Hölle. Es wird also ein höchst emotionaler Moment sein. Und viele Tränen werden geweint. Und dann wird Jesus die Tränen abwischen von seinen Kindern. Und wir werden für immer bei ihm sein. Und dieses Wissen, das gibt uns Ruhe. Es kann uns Gelassenheit geben und unsere Geduld bestärken in dieser sehr hektischen, aufgewühlten Zeit. Ich möchte es mehr lernen, auf Gottes Terminkalender zu vertrauen. Jesus wird nicht zu spät und nicht zu früh kommen, sondern im richtigen Augenblick. Jakobus führt dann in unserem Text einige ermutigende Beispiele für standhafte Geduld an. Und er sagt, denkt an den Bauer, der auch auf den Frühregen geduldig wartet. In Israel fällt er in der Regel ab Oktober. Und wenn er fällt, nach einer langen Zeit der Trockenheit, dann wird die Luft wieder klar, der Boden wird weich und feucht. Erst danach konnte der Bauer säen oder pflügen und säen. Und der Spätregen, der fällt im März, im April. Und ohne den Spätregen konnte die Winterfrucht nicht reifen und die Sommerfrucht nicht bestellt werden. Der Bauer erfreut sich also auf den Regen und er wartet darauf. Aber er kann den Regen nicht kontrollieren. Nun gut, heute gibt es die Bewässerungsanlagen, damals gab es die nicht. Er musste warten auf den Spätregen, auf den Frühregen. Und dann, als der Regen kam, dann konnte er den Boden bearbeiten und er pflanzte und säte und arbeitete lange an dem Acker, ohne dass er ein Resultat sieht. Es dauert seine Zeit, bis die Saat langsam keimt und anfängt zu wachsen. Und so ist das auch im geistlichen Bereich, im Reich Gottes. Wir müssen lernen, geduldig zu arbeiten, ohne dass wir gleich die Frucht sehen. Ein größter Teil der Verkündigungsarbeit ist zu vergleichen mit Acker bearbeiten und Samen ausstreuen. Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis die Saat aufgeht. Aber der Blick aufs Ziel, auf die Ernte, der hilft, geduldig zu arbeiten und zu warten. Und gerade das Gebet ist so ein geduldiges Säen. Ältere Geschwister, die haben mir schon gesagt, ich kann nicht mehr viel für die Gemeinde tun. Hanne zum Beispiel, aber ich kann beten. Und ich musste sagen, wenn du das treu tust, dann ist das schon sehr, sehr viel. Das ist Säen. Geschwister, jedes Gebet, das im Vertrauen auf Gott gesprochen wird, das geht nicht verloren. Und manche Missionare und Prediger und Diener und Dienerinnen in der Gemeinde haben während ihres ganzen Dienstes nicht viel Frucht gesehen und sie sind trotzdem treu geblieben und haben weiter geackert und weiter gesät und weiter gegossen und gewartet. Letzte Woche kam der Rundbrief von Mario und ich musste denken, Mario, du bist auch so einer. Seit so vielen Jahren bist du da in Italien und streust aus und ackerst und arbeitest und es ist nicht viel zu sehen, aber er ist treu. Er wartet und tut sein Ding. Viele haben gearbeitet und sind nicht gleich weggerannt und haben den Acker sich selber überlassen. Was soll's? Ich vergeude ja hier nur meine Zeit. Das ist ein viel zu harter Boden. Viel zu hart. Ich hau hier ab. So haben sie es eben nicht getan. Bleibt dran, macht weiter. Und seid nicht enttäuscht in Gott, wenn der Regen nicht dann kommt, wann ihr wollt und die Frucht nicht so wächst, wie ihr euch das vorgestellt habt. Haltet einfach geduldig aus, bis der Herr wiederkommt. Denn Ungeduld mit Gott führt dann auch oft zu Ungeduld miteinander. Genau das spricht Jakobus hier jetzt in diesen Versen 8 und 9 an. Zuerst sagt er, stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Aber wie können wir unsere Herzen im Glauben stärken? Nun, das geht nur, indem wir die 3 Gs nicht vernachlässigen. Was sind die 3 Gs? Gemeinschaft, das heißt Gemeinde, Gottes Wort, Gebet. eine ganz wichtige Bestimmung der Ortsgemeinde ist es, unsere Herzen im Glauben zu stärken. Den Christen in Rom schreibt Paulus in Römer 1, ich möchte uns da ein bisschen das von der Schrift her begründen, denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben. Warum denn? Damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Das ist ein gegenseitiges Stärken. Deshalb gibt es die Ortsgemeinden. Und deshalb kommen wir hier regelmäßig zusammen, um zu hören auf Gottes Wort und zu reden mit Gott in unseren Gebeten, um in unserem Glauben gestärkt zu werden. Und nochmal ein Vers. Den Thessalonikern schreibt er etwas sehr Ähnliches und er sagt, und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Oh, hier klingt sogar unser Motto an, unser Gemeindemotto. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Und dann Vers 13, wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient oder ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Können wir das aus diesen Bibelstellen heraushören, diese Zusammenhänge, liebe Geschwister? Auch gerade im Zusammenhang mit der Wiederkunft. Wie wichtig diese drei Gs sind, das Gestärktwerden im Glauben. Und es ist zu unserem großen geistlichen Schaden, wenn wir diese drei Gs, Gemeinde, Gottes Wort, Gebet, vernachlässigen. Denn ein Herz, das nicht regelmäßig gestärkt wird im Glauben durch die Gemeinschaft in der Gemeinde, durch das Wort Gottes, durch das Gebet, kann geistlich nicht wachsen und entsprechend auch keine geistliche Frucht bringen. Jakobus fordert uns also hier auf, in dieser Wartezeit einander zu stärken im Glauben. Und so zu leben, dass der Herr Jesus jeden Augenblick wiederkommen kann und uns nicht unvorbereitet findet. Und dann als nächstes ermahnt er uns, geduldig einander, miteinander zu sein und nicht übereinander zu klagen in dieser Wartezeit. Klagt nicht übereinander. Wenn Menschen unter einem gewissen äußeren und auch inneren Druck stehen, da ist es nicht ungewöhnlich, dass sie sich auch gegeneinander wenden und in ihrem Ärger und in ihrer Frustration sogar genau die Leute, die ihnen eigentlich nahe stehen, verletzen. An die geraten und sich mit denen reiben und ihren Ärger auf die ablassen. Und deshalb ermahnt hier Jakobus die Gläubigen, sich nicht gegeneinander zu seufzen, zu jammern, zu murren und zu klagen. Das griechische Wort stenazo, es bedeutet nämlich genau das. Seufzen, stöhnen, jammern, klagen, murren. Und es bezieht sich hier auf das anklagende Stöhnen und Murren in unerwünschten oder schwierigen Verhältnissen. Klagen. Unzufrieden sein oder auch laute Anklage gegen Mitchristen, das nimmt uns in Beschlag, das verdunkelt Herz und Seele, das macht am Ende bitter. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird der Heilige Geist getrübt und blockiert. Es ist also eine ernste Sache, ob ein Christ dankbar ist, geduldig unterwegs ist, geduldig wartet auf das Kommen des Herrn oder ob er seufzt und murrt und klagt. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür und damit ist Jesus gemeint. Und auch wir als Christen, wir müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, um Rechenschaft abzulegen über unser Leben. Und durch Seufzen und Murren gegeneinander unsere Ungeduld im Umgang miteinander, können wir unseren Lohn, nicht unser Heil, aber unseren Lohn verwirken. Und das ist eine sehr ernste Sache. Es ist nicht egal, wie wir miteinander umgehen in dieser Wartezeit. Und dann in Vers 10, da erwähnt Jakobus die alttestamentlichen Propheten als Vorbild des Leides und der Geduld. Nehmt die Propheten als Vorbild. Das ist hier der nächste Appell. Und wenn Jakobus von den Leiden der Propheten hier spricht, dann setzt er voraus, dass die Geschwister, die Empfänger dieses Briefes, das Alte Testament gut kannten und Bescheid wussten über die Propheten. Und vielleicht fragst du dich, warum muss ich diesen mühsamen Weg gehen? Und schau mal auf die Diener Gottes. Schau mal auf die Propheten. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich durchlebe gerade eine der schwierigsten Zeiten meines Dienstes hier in dieser Gemeinde. Am Freitag kam eine Schwester aus unserer Gemeinde spontan in meinem Büro vorbei. Sie hatte natürlich keine Ahnung, über was ich heute hier gerade predigen werde. Und als sie kam, da war eigentlich diese Predigt schon fertig. Da habe ich schon an der Predigt für nächsten Sonntag gearbeitet. Und sie sagte mir, Gott hat mir zwei Bibelstellen als Ermutigung für dich gezeigt heute Nacht. Ein Wort aus dem Propheten Jesaja und das andere aus dem Propheten Daniel. Das eine aus dem Propheten Jesaja klingt so. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Und die zweite Stelle war aus dem Propheten Daniel, aus dem Propheten Daniel. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Friede sei mit dir. Sei getrost. Und als er mit mir redete, sah ich mich gestärkt und sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Daniel 10. Ist das Zufall? Ist das Zufall, dass diese Schwester gerade am Freitag vorbeikam, als ich über dieses Wort Gottes aus dem Jakobusbrief nachdachte, wo es heißt, nehmt euch die Propheten zum Vorbild. Lernt von ihrer Standhaftigkeit und ihrer Geduld. Ich glaube nicht an solche Zufälle. Wir heute sind versucht, sobald es uns nicht mehr passt, wegzulaufen. Man wechselt schnell den Job und auch die Gemeinde, wenn sie nicht mehr die Dienstleistungen anbietet, die ich möchte. Aber es gibt Vorbilder von Diener Gottes, die dran geblieben sind, die standhaft waren, die durchgehalten haben und die sich geübt haben in Geduld. Das beeindruckt mich. Jesaja, Daniel, auch Jeremia, der Prophet, der hat 40 lange Jahre gepredigt und keiner wollte wirklich auf ihn hören. Und auch bei ihm kommt das zu tragen, was im Psalm 126 steht, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Und sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Die Propheten haben also geduldig durchgehalten und wurden durch die Kraft Gottes standhaft. Und dann folgt diese Seligpreisung so als Übergang. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in den Prüfungen standhaft geblieben sind. Diejenigen, die treu waren, die nicht unbedingt den großen Erfolg hatten, die werden hier den Applaus von Jesus und von den Heiligen empfangen. Denen, die ausgehalten haben bis zum Schluss. Denen sagen wir, wow, Respekt. Und dann erinnert uns Jakobus noch hier an die Standhaftigkeit Hiobs. Hiob ist ja das klassische Beispiel für Ausharren und Standhaftigkeit in einer schwierigen, sehr, sehr leidvollen Situation. Kaum jemand hat in einer so kurzen Zeit so viel verloren wie er. Und wir dürfen ja das auch nicht vergessen, dass Hiob ja auch nicht wusste, was hinter den Kulissen geschah. Dieses Gespräch, dieser Dialog zwischen Gott und dem Widersacher. Er wusste nicht, dass Satan sich von Gott erbeten hatte, Hiob zu prüfen, um Gott eben zu zeigen, ja, dieser Hiob, der ist dir treu, weil es ihm so gut geht, weil du ihn so beschenkst, weil du ihm so viel Gaben gibst. Klar ist er dir treu. Aber lass ihn mal durch das Feuer gehen. Fecht ihn mal an. Prüf ihn mal. Dann werden wir sehen, wie das ist mit seiner Treue. Wir kennen die Geschichte. Und Hiob, er verlor seinen Reichtum und er verlor seine Gesundheit und er verlor seine geliebten Kinder. Und als er voller Geschwüre in der Asche saß, da war seine Frau ihm auch keine große Stütze. Sage Gott ab und stirb, das war ihr einziger Rat. Und auch seine Freunde, die zunächst mal mit ihm trauerten, wendeten sich dann nachher auch gegen ihn, weil sie so sehr in den linearen Kategorien von Ursache und Wirkung dachten, dass sie dann doch glaubten, der Hiob, der muss irgendetwas verbockt haben, da muss irgendeine schlimme, geheime Sünde in seinem Leben sein, denn sonst hätte doch Gott nicht dieses ganze Leid in seinem Leben zugelassen. Und von außen betrachtet, da hätte man ja auch wirklich denken können, auch Gott hat Hiob verlassen. Denn als Hiob seine Fragen zum Himmel schrie, da blieb der Himmel stumm. Und doch, in diesem ganzen Elend, verfluchte Hiob Gott niemals, noch wandte er sich von ihm ab. Und schließlich wurde seine Standhaftigkeit belohnt. Gott offenbarte sich ihm voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit. Und Hiob lernt durch seine Leiderfahrungen Gott näher kennen. Er beginnt Gott um seiner selbst willen anzubeten. Und gegen das Ende des Buches, da kann er sagen, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er kann bezeugen, vom Hören sagen hatte ich nur von dir vernommen. Doch jetzt hat mein Auge dich gesehen. Gott segnet dieses Ausharren und er segnet Hiob mit dem Doppelten dessen, was er gehabt hat. Erinnert euch an die Standhaftigkeit Hiobs, ermuntert hier Jakobus. Er hat diese schrecklichen Umstände geduldig ertragen und durfte erfahren, dass Gott zutiefst barmherzig und voller Mitleid ist. Und gerade diese Aussage, in diesem Abschnitt, dieser
und er trägt uns. Voller Barmen hindurch bis ans Ziel, bis Jesus wiederkommt. Das Wort Gottes will uns also hier ermutigen durch das Beispiel Hiobs. Und es will uns sagen, du bist nicht der Erste, der durch irgendwelche schwierigen Lebenssituationen geht. Nimm dir die Propheten zum Vorbild. Erinnere dich an Hiob, der noch viel Schlimmeres durchgemacht hat. Und schau auf unseren Herrn. Schau auf Jesus, der zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl ist. Jesus, unser Herr, auf den wir warten, er ist auch unser Hohepriester, der Mitleid hat und mitleiden kann, Hebräer 4,15. Und er selbst weiß, was Geduld und was Standhaftigkeit in schrecklichen, schmerzlichen Umständen bedeuten. Er hat es im enormen Gebetskampf im Garten Gethsemane durchlitten. Aus psychischer Anstrengung hat er in jener Nacht Blut geschwitzt. Und dann das Verhör mit der Geißlung, dass kaum noch ein ganzer Fetzen Haut am Rücken blieb, und schließlich die stundenlangen Qualen am Kreuz bei der größten Tageshitze. Jesus weiß, was Ausharren bis zum Letzten heißt. Und deshalb hat er auch tiefes Mitgefühl und Erbarmen mit uns, wenn wir leiden müssen in dieser Wartezeit. Aber am Ende, da werden wir Gottes Nähe erleben. Und wir werden reichlich belohnt. Jesus, unser Herr und König, er wird wiederkommen. Und ich wünsche mir, liebe Geschwister, dass dieses Wort Gottes an diesem dritten Advent uns alle wirklich neu ermutigt hat, geduldig zu warten auf die Wiederkunft unseres Herrn. Ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen von euch geht in dieser Zeit, Advent 2019. Was euch belastet, was euch Mühe macht, was euch zutiefst irritiert und woran ihr leidet. Aber Gottes Geist hat mich und hoffentlich auch uns durch sein Wort hier neu ermutigt, geduldig zu warten auf die Wiederkunft des Herrn und es nicht zuzulassen, dass Enttäuschungen und Unsicherheiten und schwere Umstände und schwierige Menschen oder seelische Leiden mir die Freude und den Frieden und den Mut und die Motivation rauben. Lasst uns geduldig auf den Herrn warten, mit der Gewissheit, dass sein Plan sich erfüllt. Ich schließe mit einem Zitat von Henry Nouwen, das ich noch irgendwie so als Zusammenfassung dessen, was dieses Wort uns sagt, hier einfach nur zitieren will. Nouwen hat mal gesagt, ist das die erste Folie? Nochmal zurück. Und nochmal zurück. Ah, das ist es, ja, genau. Er hat mal gesagt, die Mutter der Erwartung ist die Geduld. Die Mutter der Erwartung ist die Geduld. Wir warten. Wir warten auf die Wiederkunft. Und die Mutter der Erwartung ist Geduld. Wir brauchen Geduld. Und Geduld kommt von Dulden und hat also mit Leiden zu tun. Jesus verspricht zunächst Leiden. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, ihr werdet traurig sein. Aber er sagt, diese Schmerzen seien Geburtsschmerzen. Und so wird das, was sich wie ein Hemmnis vor uns gestellt hat, zum Weg. Was sich als Hindernis aufgetürmt hat, öffnet sich als Tür. Was quer zu stehen schien, erweist sich als Eckstein. Jesus verwandelt unsere Geschichte. Was wie eine Ansammlung trauriger Vorfälle und Begebenheiten ausgesehen hat, wird in seinem Licht zu einer systematischen Anleitung, unser Herz zu ändern. Wenn wir also in Geduld warten, gereicht uns unser Weinen und Klagen zur Läuterung. Es bereitet uns auf den Empfang der Freude vor, die uns versprochen ist. Lass uns beten. Vater im Himmel, bitte vergib uns unsere Ungeduld. Vergib uns, wenn wir so sehr in unseren menschlichen, diesseitigen Kategorien denken und fühlen und handeln in dieser Wartezeit. Und du hast uns dein Wort gegeben, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, um wirklich in unser Innerstes, in unsere Seele, unseren Geist hineinzudringen und uns zu korrigieren und uns immer wieder zu sagen, was gilt, und um uns zu stärken und aufzurichten. Und ich danke dir dafür, dass wir dein lebendiges Wort haben. Und Herr, ich möchte dich bitten, wirke durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen Geduld. Geduld in dieser sehr angespannten und schnelllebigen Instant-Kultur, in dieser Zeit, wo alles so schnell gehen muss und wo wir von Tausenden von Dingen abgelenkt werden, vom Eigentlichen. Schenk uns Geduld, dass wir immer wieder aufblicken auf dich, und Geduld auch im Umgang miteinander. Herr, dass wir nicht uns am anderen ärgern und anfangen nur noch zu klagen und zu murren, sondern einander auch ertragen und uns immer wieder, Herr, nach deinem Wort richten und unseren Blick aufrichten auf dich, der du der Kommende bist. Und wir wollen deinem göttlichen Terminkalender vertrauen. Du wirst wiederkommen, du wirst deine Gemeinde zu dir holen, du wirst alles neu machen. Diese Hoffnung haben wir. Und in dieser Adventszeit, da wollen wir einander gerade neu bestärken, uns gegenseitig bestärken und uns ermutigen, im Warten, geduldig zu warten, bis du kommst und dann die Ewigkeit mit dir anbricht und wir zu Hause sind, bei dir, in deiner Nähe, in deiner Gegenwart, wo es nur noch Licht und keine Schatten geben wird, nur noch Freude und kein Leid. Darauf wollen wir uns freuen, schon jetzt in dieser Zeit. Komme bald, Herr Jesus. Amen.